that is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com.
Hallo, ich bin Axel.
Ich bin Mirko.
Und wir sind hier heute wieder, um uns über H.P. Lovecraft zu unterhalten.
Genau, mit hier meinen wir natürlich Arkham Insiders bei
ArkhamInsiders.com.
Genau, und das war live und in Farbe. Ja, wir hatten es geübt. Okay, was wir heute machen wollen, ist uns über das wahnsinnig interessante Thema Schule zu unterhalten. Das ist bei manch einem vielleicht toll, bei H.P. Lovecraft ist es wichtig, nicht wahr, Axel?
Ja, er genoss nämlich das seltene Privileg eines nur wenige Jahre dauernden Schulbesuchs, was ihn zweifelsohne davor bewahrt hat, ein Fachidiot zu werden.
Ja, es hat ihn vielleicht auch davor bewahrt, allzu viele prosaische Gestalten kennenzulernen. Der ein oder andere kann da bestimmt ein Lied von singen. Ich zum Beispiel.
Okay. Was bei Lovecraft auffällt, er wurde relativ spät eingeschult, nämlich erst mit 8 Jahren. Er wurde 1898 in die Slater Avenue School eingeschult. Die war nur wenige Meter von seinem Wohnort in der Angel Street entfernt. Und die Schulakten sind nicht mehr überliefert, aber er scheint dieses erste Jahr oder überhaupt nur ein Jahr erstmal von 1898 bis 1899 auf der Schule gewesen zu sein.
Ja, das stimmt wohl. Diese Zeit ist relativ dunkel. Er schreibt natürlich gelegentlich in seinen Briefen darüber. Es gibt auch zwei lebenslange Freunde, die er dort in der Slater Avenue Primary and Grammar School, wie sie hieß, gefunden hat. Das waren die Brüder Chester und Harold Monroe unter anderem. Ja, die kannte er sein Leben lang und hat auch sein Leben lang mit denen immer wieder mal Kontakt gab.
Ja, und die hatte er dort in dem ersten Schuljahr kennengelernt, oder?
Ja, genau. Das war recht früh. Die waren auch aus der Nachbarschaft. Mit denen hat er auch eine ganze Menge gespielt später. Er ist unregelmäßig zur Grundschule gegangen. Er hatte Privatlehrer, Private Tutors, und unter anderem gibt es da eine wunderbare Anekdote über einen Theologiestudenten mit Namen A.P. May, und von dem hatte er anfangs keine besonders hohe Meinung. Und in seinem eigenen Rhode Island Journal of Astronomy gab es eine lustige Fake-Anzeige. Da schreibt er: 10th Rate Private Tutor. Bitte stellen Sie mich ein. Ich schaffe die Arbeit zwar nicht, aber ich brauche das Geld. Das ist echter Lovecraft-Humor.
Ja, vor allem in dem jungen Alter schon so einen Sarkasmus zu entwickeln, ist nicht schlecht, aber eben auch typisch für Lovecraft. Das ist natürlich zugleich ein Hinweis darauf, dass er unterfordert war, dass er mit dem Privatlehrer unterfordert war, mit diesem Herrn May, aber wahrscheinlich auch seine ersten Schulerfahrungen scheinen keinen besonders bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen zu haben.
Ja, um nochmal zu dem Theologiestudenten zu kommen. Er hat damals, war Lovecraft eigentlich ja schon gebildet genug. Wie du sagst, völlig richtig. Er war definitiv unterfordert, und der arme Mr. May hat eben einen Jungen zwischen, wie alt war er, 8 oder 13 Jahren erwartet und hat seinen Unterricht natürlich darauf abgestimmt. Und als Lovecraft spitz bekommen hat, dass er auch noch Theologiestudent war, ist er mit seinem gesamten Paganismus, mit seiner gesamten Weltsicht auch noch über ihn hergefallen. Später gab er wohl auch Freunden gegenüber zu, dass er vielleicht ein bisschen zu hart mit ihm umgesprungen ist. Aber ich stelle es mir gerade vor, wie es aussieht, wie dieser arme Kerl da sitzt, während Lovecraft anfängt zu dozieren. Ja, und was du sagst, die Slater Avenue School, ja, das war so eine Sache. Er kannte Disziplin in einer schulischen Form, in einer institutionalisierten Form natürlich nicht von zu Hause. Das war ihm nicht klar. Er ging ins Bett, wann er wollte. Das tat er ja sein Leben lang. Er aß, was er wollte, er spielte, was er wollte, und er gab sich ganz seinen Neigungen hin. Und an Reinhard Kleiner schrieb er 1916, dass er ein echter Bad Boy war, dass er Disziplinprobleme hatte. Und schöne Anekdote auch, die Schulleiterin Abby A. Hathaway, das war die Tochter eines Union-Veterans, also eines Yankees, und die Monroe Boys und HPL sahen sich eher als konföderierte Südstaaten-Sympathisanten. Und man kann sich vorstellen, was das für heiße Debatten gab, wenn sie einfach auch manchmal nur aus Lust auf Provokation einen ganz anderen Standpunkt eingenommen haben. Aber Lovecraft schrieb auch, dass er Jahre später als Mrs. Hathaway pensioniert war, sie gelegentlich traf und sie sich immer noch gerne miteinander unterhielten und dass sie lebhaftes Interesse an seiner Arbeit bekundete. Das finde ich eigentlich auch eine schöne Anekdote in dem Zusammenhang.
Allerdings. Und die Tatsache, dass Lovecraft nur sehr unregelmäßig die Grundschule besuchte, also zwischen 1899 und 1902 blieb er völlig fern, ist natürlich die Frage, was hat er dort gemacht? Diese Tatsache bedeutete halt nicht, dass er einfach nichts gemacht hat oder dass er nur zu Hause rumgesessen hat und aus dem Fenster gestarrt hat. Also er hat sich schon weiter seinen eigenen Studien und seinen eigenen Interessen hingegeben, die ja vorhanden waren. Er brauchte keine Schule, wo ihm irgendwelche Inhalte vorgeschlagen wurden. Also er konnte sich, hatte da seine eigenen Neigungen. Und du hast es eben angesprochen, das Interesse für Historie, für Geschichte, für Landeskunde begann sich ja bei ihm auch um die Zeit zu regen. Also er hat, wie gesagt, seine eigenen Arbeiten weitergeschrieben und für das Jahr 1902, also das war das Jahr, in dem er eben nicht die Schule besucht hat, sind auch zwei Veröffentlichungen vermerkt. Ein Aufsatz oder eine Arbeit mit dem Titel Early Rhode Island und eine andere an historical Account of Last Year's War with Spain.
1902, da war er 12. Mhm. Das ist bemerkenswert. Selbst wenn, ich habe diese Aufsätze nie gelesen. Sie sind allerdings in den Collected Essays enthalten, soweit ich weiß, oder zumindest Hinweise darauf. Sei es drum. Alleine sich für dieses Thema zu interessieren in diesem Alter ist bemerkenswert.
Natürlich, ja. Ja.
Was machte er noch? Er schrieb seine wissenschaftlichen Essays weiter. Er las Jules Verne und Sherlock Holmes und er gründete natürlich die Providence Detective Agency. Auch das ist recht ausführlich, da erinnert er sich immer noch gerne dran. Ich glaube, er hat seinen Detektivausweis auch bis ins Alter behalten.
Natürlich, solche Dokumente gibt man nicht einfach weg.
Es tut mir furchtbar leid, aber ich muss bei Lovecraft immer wieder an Sheldon Cooper aus The Big Bang Theory denken. Als er da saß, ein neues Portemonnaie kaufen musste und dann sagte, tut mir leid, liebes Planetarium, ich muss leider meine Mitgliedschaft kündigen. Und daraufhin hat Leonard ihn gefragt, warum hast du denn den Comic-Ausweis dabei, den Superhelden-Comic-Ausweis? Da stand drin, trage diesen Ausweis immer bei dir, direkt neben der Unterschrift von Batman. Und so ungefähr stelle ich mir Lovecraft auch vor. Er ist manchmal ein kleiner Schelm. Denn, jetzt kommt's, auch Lovecraft interessierte sich sehr für Züge. Also es gibt da auch viele kleine Geschichten, wie die zu den Railroads gegangen sind, also zu den Gleisen, sich die Züge angeguckt haben und er natürlich äußerst wissenschaftlich dozieren konnte. Das Kapitel in der Enzyklopädie Britannica war ihm mit Sicherheit nicht fremd. Mit den Jungs baute er Buden und baute sogar ein kleines Miniaturdorf, Enwick bzw. später New Enwick. Und auch hier, er spielt mit anderen Kindern zusammen. Also der Sonderling, der für alle Zeit alleine durch die Gegend läuft, das ist er nicht gewesen.
Richtig, aber die Spiele werden sich sicherlich auf einem hohen Niveau abgespielt. Er schrieb ja, er neben den ganzen Spielen und neben seinem historischen oder landeskundlichen Interesse, schrieb er ja auch schon an der Scientific Gazette, mit der er 1899 begonnen hatte.
Richtig, er hat also weitreichende und viele Interessen gehabt, das haben wir ja schon in den Episoden davor erwähnt. Allerdings kultivierte er auch sein durchaus verschrobenes Auftreten, was ich auch bemerkenswert finde. Das war wohl später, aber es gibt eine Anekdote von einem Nachbarskind, mir ist der Name leider entfallen, die sagte, sie habe ihn beobachtet, wie er irgendwas machen wollte, irgendwas Astronomisches. Ging zu ihm hin und fragte halt neugierig, wie Kinder fragen. Und er hat ihr dann aus dem Stegreif einen Vortrag gehalten und sie hat das nie wieder gemacht. Sie ist dann zu ihm Freundin zurückgegangen und hat gesagt, er hat zwar geredet, aber sie hat kein Wort verstanden.
Ja, das kann ich aber nachvollziehen. Manche Leute, die zu sehr ins Dozieren geraten, die sucht man auch nur einmal um Rat auf und dann liest man lieber selber irgendwo nach oder so. Da kommt man schneller davon.
Kommt ganz drauf an. Ich kann zwischendurch auch einen Witz einbauen.
Ja, du kannst das. Du bist eine der seltenen Ausnahmen, dem jeder gerne Gehör schenkt.
Das sehen wir dann, ja. Genau. Jedoch, 1904, wir machen einen kleinen Sprung, passiert was ziemlich Schreckliches. Eigentlich ist 1904 ein richtig schlechtes Jahr für H.P. Lovecraft.
Genau. Sein geliebter Grandpa Whipple. Sein Vaterersatz, sein Ein und Alles, sein Mentor stirbt.
Ja, dein closest companion, schreibt er an Kleiner, und er sagt es, er bringt es da auf den Punkt in diesem doch sehr bekannten Brief, I was never afterward the same. Und die Folgen von diesem Verlust sind so signifikant, dass wir die nicht übergehen wollen. Traumatisieren trifft es, glaube ich, am besten. Whipple Phillips stirbt am 28. März 1904, nachdem im Frühjahr 1904 seine O.V. Land and Irrigation Company wegen einer Flut herbe Verluste hinnehmen musste. Herbe finanzielle Verluste natürlich. Und die Belastung war für den 70-jährigen Whipple Phillips einfach zu viel und er starb an den Folgen eines Schlaganfalls.
Ja, und wie du es eben schon ansprichst, die prekäre Situation würde natürlich für Lovecraft und seine Mutter nach Whipples Tod noch entscheidender. Sie mussten umziehen.
Ja, ja, ja. Sie mussten von 454 Angel Street zu 598 Angel Street umziehen. Und das ist, man kann nicht sagen Doppelhaushälfte. Die alte Angel Street, die alte Adresse, das alte freistehende Haus, wo auch noch Bedienstete drin waren, wo es eine Stallung gab mit einem großen Grundstück drumherum. Das war wie ein Schloss. Das war Howard Phillips, Lovecrafts wichtigste Stelle. Er hat immer wieder betont, wie sehr ihm das Haus am Herzen lag, dass das sein Zuhause ist. Er sagte mal zu Sonja Green, seiner späteren Frau, das ist mein einziges Zuhause. Und dann dieses andere Haus, ein wohl, wie man, wenn man alte Beschreibungen sieht, ein schönes Haus, aber es musste mit einer anderen Familie geteilt werden, etwas, was er überhaupt nicht kannte.
Ja, und neben diesen Verlust der Annehmlichkeit, neben dem emotionalen Verlust natürlich, den der Tod des Großvaters verursachte, musste er noch einen weiteren, auch sehr herben emotionalen Verlust hinnehmen. Und zwar verschwand seine geliebte Katze, sein geliebter Kater Niggerman eines Tages spurlos.
Spurlos, er war einfach weg. Also er ist nicht einfach nur gestorben, sondern er war weg. Und wenn man weiß, meine Katze ist gestorben, dann kann man sie betrauern, kann man sie schön begraben und Abschied nehmen. Wenn sie aber einfach nicht mehr auftaucht aus irgendeinem Grund, ist das schon gerade jetzt in dieser emotional angespannten Situation sehr, sehr übel. Und das hat ihn auch stark mitgenommen.
Richtig, er schien ja auch ein sehr gutes Verhältnis zu dem Kater zu haben. Er hat ja nachher auch in so einer Art Nachruf oder in einer späten Erinnerung geschrieben, die leitet er somit so ein: What a boy he was. I watched him grow from a tiny black handful to one of the most fascinating and understanding creatures I've ever seen.
Ja, also das Verhältnis war schon sehr stark. Und er hatte immer Katzen geliebt. Konnte sich immer irgendwie mit Katzen verständigen, hat sie immer gestreichelt, hat, wie seine Freunde sagen, sogar eine Art Katzensprache entwickelt, dass er sie angeschnurrt hat. Das sind besondere Tiere für ihn gewesen. Man merkt es in der Geschichte The Cats of Ulthar, in der Traumsuche nach dem unbekannten Kadas. Immer wieder kommen Katzen vor. Was, ja, das zeigt, wie stark sein Verhältnis zu Niggerman gewesen ist.
Genau, und die Verluste oder die Ereignisse, die wir eben angesprochen haben, die führten bei ihm dazu, dass er sich in einer sehr verzweifelten Situation befand. Also all diese Ereignisse haben in ihm einen Lebensunwillen geschürt, kann man sagen.
Ja, er trug sich ganz konkret mit Selbstmordgedanken.
Ja. Richtig, genau. Und auch, wo wir gleich zu kommen werden, da spielte da auch schon rein, noch von der Highschool, die ja nun anstand in dem Jahr 1904, erwartete er überhaupt nichts Gutes. Das Bekenntnis, das wirst du gleich vortragen. Und man kann schon sehen, dass es sich da um ein sehr wichtiges Selbstzeugnis von Lovecraft handelt. Und eine Stelle oder eine rhetorische Frage daraus hat Joshi ja dann auch zum Namen eines Kapitels in seiner Biografie gemacht.
Genau, man muss die Voraussetzung verstehen. Die herben Verluste, er hatte einen großen Sense of Place, strong Sense of Place, schreibt man überall. Das Haus war wichtig für ihn. Sein Großvater war enorm wichtig für ihn. Die Katze, das kommt auch noch obendrauf, verschwindet. Alles, sein gesamtes Universum bricht zusammen. Der High School kann er sich nicht entziehen, so wie der Slater Avenue School, durch den Einsatz von Privatlehrern, denn das ist vorbei, das kann sich die Familie definitiv nicht mehr leisten. Er sieht sein gesamtes Universum zerbrechen. Er trug sich mit Selbstmordgedanken und ganz ernsthaft, er unternahm lange Radtouren zum Barrington River und wollte sich ertränken, da er unsaubere Abgänge, wie er schrieb, nicht mochte. Und das schrieb er an Kleiner und später an Clark Ashton Smith, sagte er, ein würdevoller Abgang, das ist schwer zu finden. Gift ist zu plump und zu schmerzhaft, obwohl er ganz gut bevorratet war mit fiesen Dingen in seinem Chemielabor. Und Kugeln betrachtete er als unsauber und unzuverlässig. Also er hatte da schon Pläne und ihm kam Ertrinken eigentlich als durchaus annehmbar in Frage. Aber er schreibt 1934 über diese Situation und dann schließlich an Vernon Shea ein wirklich großartiges Zitat aus einem Brief, das ich gerne im Original vorlesen möchte. Ich habe auch vor mir liegen Selected Letters Nummer 4, also das Originalbuch von Arkham House. And yet, certain elements, notably scientific curiosity and a sense of world drama, held me back. Much in the universe baffled me, yet I knew I could pry the answers out of books if I lived and studied longer. Geology, for example. Just how did these ancient sediments, stratifications, get crystallized and upheaved into granite peaks? Geography. Just what would Scott and Shackleton and Botch Granvik find in the great white Antarctic to their next expeditions, which I could, if I wished, live to see described? And as to history, as I contemplated an exit without further knowledge, I became uncomfortably conscious of what I didn't know. Tantalizing gasps existed everywhere. When did people stop speaking Latin and begin to talk Italian and Spanish and French? What on earth ever happened in the Black Middle Ages and those parts of the world other than Britain and France, whose story I knew? What of the vast gulfs of space outside all familiar lands? Desert reaches hinted of by Sir John Mandeville and Marco Polo. Tartary, Tibet. What of unknown Africa?
Ja, also völlig zu Recht hast du das jetzt auch im Original vorgetragen. Diese Stelle, da sind wir uns beide einig, ist eins der wichtigen und ganz großartigen Zeugnisse, die von Lovecraft überliefert sind. Und das war auch einfach eine entscheidende Stelle in seinem Leben, weil es ging wirklich sprichwörtlich um Leben und Tod. Ja. Und die Gründe, die ihn dazu bewogen haben, nicht Selbstmord zu begehen, die sind äußerst bemerkenswert. Es war Neugierde, Wissensdurst, was ihn letztendlich davon abgehalten hat. Er wollte so vieles noch verstehen lernen, was im Weltenall passiert. Er hatte Fragen zur Geografie. Er hat sich mit Sprachen beschäftigt, mit Geschichte, mit fremden Ländern. Und das waren alles Dinge, die wollte er nicht missen. Da wollte er erst noch mehr erfahren, bevor er seinen Abgang hinlegt.
Und man kann wirklich sagen, das ist ganz und gar Lovecraft. Auch, man darf nicht vergessen, trotz aller Coolness, die er an den Tag legt, trotz des Gentleman-Behaviors, er war auch ja in einer für Jugendliche durchaus emotional angespannten Lage. Die Pubertätsausläufer, die da mit reinhämmern, ob er das nun zugibt oder nicht, auch diese Änderung der Gefühle sind eine Form, wo jeder irgendwann mal existenzielle Fragen stellt. Das mit dem Selbstmord in seiner Situation, wo er ohnehin nervlich ein ziemlich schnell angegriffener Mensch war, dann zu sagen, nun, ich stehe jetzt hier zwar vor diesem Fluss und ich möchte mich umbringen, allerdings weiß ich ja nicht, was in Afrika los ist. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz und gar Lovecraft. Das ist geradezu brillant.
Ja, weil einfach da, so kann man ja sagen, der Intellekt irgendwie über das Gefühl oder auch über die Empfindung gesiegt hat.
Ganz genau, der Intellekt obsiegt. Und dann kam die High School.
Genau, er wurde 1904 eingeschult und entgegen seiner Erwartung entwickelte sich die Schule zu Beginn eigentlich ganz gut. Und seine schlechten Erfahrungen von der Slater Avenue School oder seine etwas missmutigen Erwartungen, die er an das Jahr hatte, wurden eigentlich nicht bestätigt. Also vor allem mit den Lehrern hat er sich gut verstanden und auch da schreibt er, das ist sehr interessant, er fühlte sich eher wie ein Kamerad oder wie ein Gleicher unter Gleichgesinnten, beziehungsweise wie ein Gentleman unter anderen Gentlemen. Und das ist auch bemerkenswert, sowas über die eigenen Lehrer sagen zu können.
Ja, in der Tat. Also diese völlig andere Schule, dieses völlig andere Umgehen, das war natürlich geprägt durch die Slater Avenue High School, die zwar eine öffentliche Schule war, aber man kann ja nicht wirklich sagen, dass er da war. Es gab zwar viele alte Familien dort und Hope High galt als eher kosmopolit und das kannte er nun gar nicht. Hope High war nahe am North End gelegen von Providence. Und das hatte zur Folge, dass es einen sehr, sehr hohen Anteil an Juden dort gab. Und er sagt es in einem Brief an Kleiner, quasi dadurch wurde sein Antisemitismus, sein lebenslanger Antisemitismus geformt. Wir können natürlich sagen, wir wissen, dass Sonja Green Jüdin war. Mehrere seiner Briefpartner waren Jude. Und alles, was man jetzt in seinen Antisemitismus hineingeheimnisst, es gibt Äußerungen dazu, die sind ganz, ganz anders. Aber da werden wir noch drauf kommen. Er kannte durchaus die Leistung der jüdischen Schüler an. Und er sagte sogar, sie seien brillant, aber ihre Ideale, so schreibt das, betrachtete er als sordid, also niederträchtig, und ihre Manieren seien coarse, also grob und roh gewesen. Das ist natürlich, er erwähnt es explizit und das ist so eine Sache, die wir auch niemals vergessen dürfen, was Lovecraft sich da gelegentlich für Fauxpas erlaubt. Aber wie du gerade eben sagtest, als Gentleman unter Gentleman, das war eine Sache, man hat ihn gewarnt. Sagte, deine Disziplinprobleme, die werden dir jede Menge Ärger einbringen, denn die Hope High School ist, da sind die Lehrer eher männlich. Man muss sich dafür sein Tun verantwortlich zeichnen. Und in der Tat, das verlangten die Lehrer auch. Aber die Schüler wurden behandelt quasi wie kleine Erwachsene. Und er sagt es selber, man gab ihnen das Kompliment zurück, indem man sich auch erwachsen benahm.
Ja, und ich denke, es wurde den Lehrern durchaus bewusst, dass sie es bei Lovecraft nicht mit irgendeinem faulen oder verbummelten Schüler zu tun hatten, sondern der wird sein Licht schon nicht unter den Scheffel gestellt haben. Und es gibt eine auch schöne Episode, die ist bezeichnenderweise wieder mit einer Lehrerin. Möchtest du die erzählen?
Nein, nein, das erzähl du mal. Mit Mrs. Blake meinst du?
Genau, mit Mrs. Blake.
Ja, das ist toll.
Ja, Lovecraft sollte einen Vortrag halten und er erhielt diesen Vortrag mit dem Titel Can the Moon be Reached by Man? Ja. Und Mrs. Blake äußerte ihren Zweifel. Sie meinte, der Artikel würde sich ja so der Aufsatz würde sich so anhören, als wäre es ein Zeitungsartikel. Also sie unterstellte Lovecraft unterschwellig oder vielleicht nicht unterschwellig, dass er den einfach abgeschrieben habe, was er auch nicht leugnete. Er so zog dann ein zerknittertes Stück Papier aus seiner Tasche und faltete das auseinander und es war tatsächlich ein Zeitungsartikel, der den Titel trug Can the Moon be Reached by Man? Verfasst von niemand anderem als H.P. Lovecraft und es war eben einer seiner eigenen Artikel, die er für den Pawtuxet Valley Gleaner am 12. Oktober 1906 geschrieben hatte.
Das ist auch eine großartige Anekdote, weil auch hier ich mir wieder vorstelle, ich kann es mir wirklich bildlich vorstellen bei vielen Anekdoten, wie er da steht, eine Augenbraue hochzieht und sagt, natürlich habe ich es wortwörtlich abgeschrieben.
Ohne eine Miene zu verziehen, ja.
Ohne die Miene zu verziehen, ja. Das ist es. Ja, über einen anderen Lehrer, den Lehrer in Algebra beispielsweise, wird auch berichtet, dass er kein besonders gutes Verhältnis zu ihm hatte, weil er Lovecrafts Lösungswege bei Aufgaben nicht akzeptieren wollte, obwohl die Lösung korrekt war, aber es war eben nicht der Weg, es war unorthodox. Und es kam dann wohl zu einem Showdown an der Tafel und man schloss eine Art Gentleman's Agreement, weil Lovecraft mal kurz gezeigt hat, Algebra ist zwar nicht seine Stärke, aber so wie er es macht, funktioniert es. Jedoch blieb Algebra, schreibt dann Robert E. Howard, war das Schreckgespenst und es blieb das Schreckgespenst. Und die Tatsache anzuerkennen, dass sein Mangel hierin ihn nicht dazu befähigen würde, Astronom zu werden, das bezeichnet er selbst als einen herben Rückschlag. Und er sagte ganz einfach, er war nicht klug dafür. Er hatte nicht das Brain dafür, wie er sagt. An Howard schreibt er auch, eine bittere Pille, die ich nicht mit Gleichmut schlucken konnte. Hier zeichnet sich was ab. Eventuell etwas, darum müssen wir gleich am Ende noch drüber sprechen, nämlich seine künftige Karriere. Aber machen wir erstmal weiter mit den anderen Sachen. Da gibt es noch das ein oder andere Lustige zu berichten.
Ob das lustig ist, weiß ich nicht. Ich wollte nur noch anmerken, er fing auch wieder mit seinen Prosastücken an, mit seinen Prosaversuchen. Und 1905 verfertigte er auch die auf uns überkommene Geschichte The Beast in the Cave. Also die ist ja auch auf Deutsch erschienen. Die kann man in einem dieser Suhrkamp-Bücher nachlesen. Ich weiß jetzt nicht, welcher es genau ist. Und das ist so eine der ersten Geschichten, wo er ein gewisses annehmbares Niveau auch erreicht. Da war er 14 Jahre alt.
In der Tat, das stimmt. Und auch hier, wie wir schon bei anderen Fragmenten, über die wir in den letzten Episoden gesprochen haben, gesehen haben, viele Dinge, die wir später bei Lovecraft immer wieder sehen und zu schätzen wissen. Die sind in dieser Geschichte auch schon enthalten. Das finde ich auch immer wieder spannend.
Die Höhle
das
zum Beispiel,
ja. Ja, die Höhle. Dann, dass das Biest kein Biest ist. Mhm. Das sind Sachen, die später auch vorkommen werden. Axum Priory ist nur so ein Stichwort. Genau, das kann dann jeder mal selber nachgucken. Zum Beispiel, was ich auch wirklich lustig finde, ist, dass er Griechisch und Latein kannte er ja schon. Das war jetzt nichts Neues für ihn, denn er hatte eine enorme Vorbildung durch seinen Großvater. Aber hier gab es auch Streit mit den Lehrern, weil die sogenannte römische Methode verfolgten, die angeblich der antiken Aussprache folgt. Und HPL hatte noch von seinem Großvater Caesar für Caesar gelernt. Und nun verlangte man von ihm, dass er Caesar, Cicero und Quirkus sagte. Er erwähnt das der Vollständigkeit halber, dass die Schule wohl hier gewonnen hat und dass er das hingenommen hat, weil diese angeblich an der Antike nachempfundene Aussprache ihn immerhin etwas näher an zu seinen geliebten Römern brachte. Das, ein echter Lovecraft. Physik und Chemie, das kannte er ja auch schon von zu Hause, denn auch in der Angel Street 598 hatte er ein Kellerlabor und hat eigentlich die ganze Zeit gehofft, dass, wenn er schon Chemie nimmt, auch mal eins von den richtig großen Laboren der Schule benutzen darf. Diese Hoffnung wurde enttäuscht. Nicht nur bei ihm, bei mir auch. Ich kam nie an das große Labor ran und frage mich bis heute, wozu die das eigentlich haben. Aber naja, gut. meine Erfahrung mit den Schulschlägern war ähnlich. Lovecraft hatte sehr früh erkannt, dass dieses I kill you and I destroy you und dieses böse Mienen machen und aufbegehren und diese gegenseitigen Drohungen nicht besonders viel halfen und ganz und gar seinem Naturell widersprachen. Und er zog sich einfach nur die kühle Pose zu, die auch wo er wieder vor einem der sich aufbrausenden Schulschläger steht, eine Augenbraue hochzieht und ihn einfach nur anguckt, als sei er ein misslungenes Experiment. Das war das, was er kultiviert hat und was er ebenfalls Zeit seines Lebens behalten hat.
Ein Gentleman eben, und vielleicht spielte da auch sein Verhalten mit rein. Er hat ja geschrieben, das Verhältnis zu den Lehrern, er verhielt sich oder er konnte sich benehmen wie ein Gentleman unter Gentleman, und auch das wird seinen Mitschülern nicht verborgen gewesen sein, dass er vielleicht mit den Lehrern auch auf Augenhöhe korrespondieren konnte, und solche Sachen verhelfen einem manchmal oder können einem dann natürlich auch manchmal zu Respekt verhelfen. Man darf halt nicht so in die Rolle des Strebers geraten, aber er hatte da irgendwie seinen Weg gefunden für sich, denen gegenüber einen Gleichmut vorzutragen, sich vielleicht so ein bisschen eher an die Lehrer auch zu halten, und das hat ihm ganz gut durch die Zeit geholfen. Aber ich meine, wir haben jetzt einige Schulanekdoten hier durchgesprochen. Es muss aber doch gesagt werden, auch die Highschool hat er nicht besonders häufig von innen gesehen. Ich habe eben schon erwähnt, er wurde 1904 eingeschult, aber tatsächlich war er nur in diesem ersten Schuljahr 1904, 1905 an der Schule. Dann hat er die Schule erstmal wieder verlassen und fing erst wieder im September 1906 an, sie zu besuchen, und dann auch wieder nicht besonders lange.
Nicht lange, nein. Und das ist hier bemerkenswert. Niemand weiß warum.
Das ist die Rede von einem Nervenzusammenbruch, von einem ominösen. Ja.
Richtig. Ja, und das ist diese Nervenzusammenbrüche häufen sich. Das ist es kommt immer wieder vor. Bis er ein Erwachsener ist, hat er, glaube ich, 4 oder 5 wirklich heftige Zusammenbrüche, wie er sagt. Und was allerdings der Grund dafür ist, das sind Spekulationen, man weiß es nicht. Das ist natürlich, dass er eine besondere Psyche hat, einen besonderen Charakter. Das haben wir ja jetzt in den Folgen schon festgestellt. Das hängt sicherlich alles damit zusammen, natürlich, womit auch sonst. Aber warum er jetzt in der Highschool plötzlich fast ein Jahr lang fehlt, kann keiner sagen. Auch Joshi, der nun wirklich ganz tief in die Biografie abgetaucht ist und wirklich teilweise Quellen zitiert, die so weit weg liegen und die so nicht auf der Hand liegen. Er findet sie, er schreibt sie, er bringt den Beweis dafür, er weiß es auch nicht.
Nein, und im Gegensatz zu den Akten von der Slater Avenue School sind ja die von der Hope Street High School auch erhalten geblieben, zumindest die Noten von Lovecraft, und vor dem Hintergrund hätte man vielleicht vermuten können, dass eben auch irgendeine Art Zeugnis oder so existiert. Jetzt kommen wir eigentlich zu der bittersten Geschichte oder zu dem bitteren Abschluss des Ganzen. Lovecraft fing dann im September 1906 wieder an, die High School zu besuchen, und verließ sie dann Ende des Schuljahres 1907/1908 endgültig. Er war insgesamt nur 2,5 Jahre auf der Schule und er verließ sie ohne Abschluss.
Richtig, richtig. Und das ist ein Punkt, der auch, also mir verschließt sich das völlig. Wenn man sich den Notendurchschnitt anguckt, das kann man bei I Am Providence von S.T. Joshi machen. Er hat es natürlich ausgegraben und er zeigt es, dass Lovecraft kein schlechter Schüler war. Selbst mit seiner eher durchschnittlichen Note in Algebra hätte er vielleicht nicht Astrophysiker oder Astronom werden können. Aber es hätte ihn seinen Gesamtnotendurchschnitt eigentlich nicht davon abhalten müssen, irgendetwas an der Brown zu studieren.
Ja, für mich ist das Ganze oder dieses ganze Kapitel Schule endet für mich so ein bisschen in einem Fazit, oder es sind 3 Punkte, die sich so herauskristallisieren, vor allem bei der Slater Avenue School. Das hat auch mit seiner späten Einschulung zu tun. Es werden 3 Wesensmerkmale von Lovecraft schälen sich da so heraus, die für sein ganzes Leben entscheidend waren. Und zwar zum einen war er von den Unterrichtsinhalten unterfordert, weil aufgrund seines Selbststudiums kannte er schon eine Menge. Und der Zeitpunkt der späten Einschulung, das hatte mit dem übertriebenen Beschützerinneninstinkt seiner Mutter zu tun. Also ihm wurde einfach, ihm wurde nicht zugemutet, oder so einem leicht erregbaren und sensiblen Kind wollte man Disziplin in so einem frühen Alter einfach noch nicht zumuten, hat er selber mal in einem Brief an Reinhard Kleiner geschrieben. Und da muss man einfach sehen, er stand sein ganzes Leben lang unter der Fuchtel so ein bisschen seiner Mutter, die übte einen sehr starken Einfluss auf ihn aus. Und tatsächlich hatte er nie gelernt, von Kindesbeinen an irgendwie sich mit Disziplin und Routine anzufreunden. Also das fiel ihm dann zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich schwer. Und irgendwie wird es so eine Mischung aus diesen 3 Punkten gewesen sein. Wie viel letztendlich da seine Mutter da noch mit reingespielt hat, auch gerade, dass er von der Highschool abging, und auch ohne Abschluss, dass ihm da nie keiner zur Seite gestanden hat oder mal irgendwie ihn gemanagt hat, ist schon auch bezeichnet. Also das muss ja auch alles mit der Billigung der Mutter geschehen sein.
Vollkommen richtig, dem kann ich nur zustimmen. Das ist ein wichtiger Punkt. Er kommt nicht mit der Disziplin klar, er ist ein Neigungsschüler, er ist ein Neigungsstudent. Das haben wir ja auch schon ganz oft besprochen, und das ist ja herausragend und wichtig, dass die Mutter ihn überbeschützt hat, insbesondere nach dem Verlust ihres Mannes und nach dem Verlust ihres Vaters, gerade in 1904. Das führt mich dazu zu sagen, dass wir uns mit Susie in jedem Fall noch mal ganz besonders beschäftigen müssen.
Oh ja.
Da müssen wir wirklich noch eine ganze Folge dran aufwenden, denn das ist gar nicht so unwichtig. er selbst hat es ja immer wieder vermieden, das Thema Highschool-Abschluss in irgendeiner Weise aufzubringen. Wo es ging, hat er nicht darüber geredet. Und immer wieder auch seinen Gesundheitszustand vorgeschoben, um zu sagen, ja, aus dem Grund konnte ich nicht zur Brown gehen. Da möchte ich noch 4 Zitate bringen, die für diese Diskussion durchaus wichtig sind. Er schreibt an Maurice Moe 1915, in 1908 hätte ich zur Brown-Universität gehen sollen, aber mein angegriffener Gesundheitszustand ließ diese Idee als absurd erscheinen. Ich war und bin Opfer von starken Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit und genereller Nervenschwäche, die mich von kontinuierlichen Anforderungen abhält. An Reinhard Kleiner, das ist ebenfalls der berühmte Brief aus dem November 1916, ich war 1908 kurz davor, auf die Brown-Universität zu gehen, als meine Gesundheit vollständig zusammenbrach. Das verursachte einen notwendigen Abbruch meiner College-Karriere. Sehr viel später, im Dezember 1935, schreibt er an Helen Sully, mein Gesundheitszustand hat es mir nicht ermöglicht, die Universität zu besuchen. Tatsächlich verursachten schon die ständigen Anforderungen der Highschool einen Zusammenbruch. Das schreibt er und erwähnt den Abschluss gar nicht. Ja? Aber an Bernard Austin Dewar schreibt er 1927, und Dewar war nicht irgendein ein Typ, dem er mal was geschrieben hat, sondern er hat mit Dewar tatsächlich zusammengearbeitet. Und Dewar hat auch immer dafür gesorgt, das hat Lovecraft immer motiviert. Die beiden waren, standen sich schon nahe, nicht so nah, wie er jetzt beispielsweise Kleiner oder Loveman stand oder Robert E. Howard, aber Dewar, würde ich sagen, ist so der zweite Kreis der Brieffreunde. Der erste Kreis sind natürlich die Tanten und die eben erwähnten. Aber Dewar war schon im zweiten Kreis, das war schon ein ja wichtiger Freund. Dem schreibt er, nach allem, was die Highschool Nach all dem war die Highschool ein Fehler. Ich mochte es dort, aber der Stress war zu stark für meine Gesundheit und ich erlitt 1908 einen Nervenzusammenbruch direkt nach dem Abschluss, was mich davon abhielt, aufs College zu gehen. Und hier benutzt Joshi tatsächlich das Wort he lies about himself. Es ist ihm peinlich.
Richtig, aber es, ich meine, es klingt auch schon in den anderen von dir zitierten Briefstellen natürlich so an. Jeder würde denken, er hat die Highschool abgeschlossen und ja, wird aufgrund der widrigen Umstände seines Gesundheitszustandes davon abgehalten, aufs College zu gehen. Und in der Stelle schreibt er ganz klar, ja, nach meinem Abschluss, so, den er halt nicht hatte. Aber bei den anderen kann man das schon auch so rauslesen. Also da hat er das schon konsequent so diesen eigenen Mythos gesponnen, von wegen, er hat einen Highschool-Abschluss und ja, konnte dann leider aufgrund seiner schlechten Gesundheit nicht aufs College gehen.
Richtig. Er hat diese Strategie sich zurechtgelegt und er zieht diese Strategie durch. Er sagt, es war mein Gesundheitszustand und er schreibt ja auch immer wieder darüber, dass er diese Zusammenbrüche hatte. Obwohl es sich für einen Gentleman seiner Meinung nach auch gar nicht gehört, über Krankheiten und Gebrechen zu schreiben, er wendet das strategisch genau dann an, wenn er es brauchen kann. Das tut er nicht nur, aber in dem Zusammenhang Highschool-Abschluss, da macht das sehr wohl.
Mhm, genau. Ja. Und Lovecraft ist jetzt 18 Jahre alt.
Ja.
Und er tritt jetzt eigentlich so in das Erwachsenenalter ein. Die Situation ist nicht besonders günstig für ihn. Er hat keinen Schulabschluss. Er kann nicht aufs College gehen. Und wie sich das Leben von jetzt an für ihn weitergestalten wird, das werden wir dann in der kommenden Folge besprechen.
Ja, jetzt wird es sogar richtig spannend, wie ich finde. Jetzt wird Lovecraft zu Lovecraft. Und wir haben unseren Abschluss. Wir sind etwas länger als sonst. Dafür machen wir den nächsten kürzer. Nein, war ein Spaß. natürlich nicht.
Wir werden jetzt immer länger. Wir steigern uns von Folge zu Folge.
Richtig, genau. Bis wir dann bei legendären 3-Stunden-Folgen sind, um vielleicht 3 Monate in Lovecrafts Leben abzuhandeln. Nein, wir werden sehen. Ich freue mich auf die nächste Episode. Da kommen wir zu den sogenannten Blank Years. Die sind nicht so blank, also nicht so ereignislos, wie man vermutet. Das wird jedenfalls spannend und ich freue mich drauf, Axel.
Und ich freue mich ebenso darauf, Mirko. Und Ich freue mich wirklich. Aber okay, jetzt an dieser Stelle bleibt mir vorerst nichts weiter zu tun, als mich zu verabschieden. Ich bin Axel, wir sind hier. Wo sind wir nochmal?
Wir sind auf arkhaminsiders.com.
Okay. Ich bin Mirko.
Ich bin Axel. Ist klar. Bis demnächst.
Ciao.